Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Indonesische Regierung habe der Entwicklung Papuas große Aufmerksamkeit geschenkt. Erdogan und tausende Muslimen nehmen an Freitagsgebeten in der Hagia Sophia teil. Indonesien und die Philippinen verstärken die Zusammenarbeit bei der Förderung der Kreativwirtschaft. PT PPI hat eine Repräsentanz in Singapur für die Exportdurchdringung hinzugefügt. Australien liefert medizinische Ausrüstung für Indonesien. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei führte eine Schulung zur Herstellung von Nudeln aus Seetang durch. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Innenminister Tito Karnavian sagte, die Zentralregierung habe der Entwicklung in Papua große Aufmerksamkeit geschenkt, wo besondere Autonomie erforderlich sei, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Eine der Bestrebungen ist es, 20 Jahre besondere Autonomie fortzusetzen, die erforderlich ist, um die Entwicklung in Papua zu beschleunigen, sagte Tito in einer Pressemitteilung am Freitag, dem 24. Juli. Laut Tito sollte sein Besuch in Papua zusammen mit dem Minister für Politikrecht und Menschenrechte, dem Generalstabschef der TNI und stellvertretendem Leiter der indonesischen Polizei die Bestrebungen des Papuanischen Volkes aufgreifen, von denen einer von der Fortsetzung der besonderen Autonomie in der Provinz Papua begeistert war. Im Wesentlichen achtet die Regierung auf den Entwicklungsfortschritt in Papua, wie der Koordinierungsminister für Politikrecht und Menschenrechte mitteilt, dass die Regierung ein Programm zur Förderung der Region vorbereitet hat. Er erklärte die Notwendigkeit, die Entwicklung in Papua im Bereich Bildung und Gesundheit zu beschleunigen, denn auch für die Infrastrukturentwicklung, einschließlich der Trans-Papua-Straße. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wohnte am 24. Juli dem ersten Freitagsgebet in Hagia Sophia bei. Hagia Sophia ist eine der historischen Städte der Welt, die seit zwei Wochen wieder in eine Moschee umgewandelt wurde. Erdogan schien vorne zu sitzen und die Predigt vor den Freitagsgebeten zu hören. In einer Live-Sendung von Anadolu sollen Tausende von Muslimen den Innenraum füllen, bis er sie in den Außenhof der Hagia Sophia schlängelt. Die Regeln zur Einhaltung der Distanz zwischen Pilgern werden gemäß den Gesundheitsprotokollen angewendet. Mindestens 20.000 Sicherheitskräfte wurden von der Türkei eingesetzt, um die Matte für die Freitagsgebete zu sichern. Erdogan beschloss, die Funktion der Hagia Sophia am Centen Juli aus dem Museum als Moschee zurückzuziehen, nachdem ein türkisches Gericht ein Kabinettsdekret von 1934 aufgehoben hatte, das die historische Stätte in ein Museum verwandelte. Obwohl Erdogan von mehreren Gruppen protestiert wurde, war er fest in seiner Entscheidung. Er sagte, die Entscheidung liege in seinen Händen, weil die Hagia Sophia, das Gebäude, das ursprünglich eine Kathedrale war, ein türkisches Hoheitsrecht sei. Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin versprach, dass die Hagia Sophia für die Touristen aller Religionen offen bleiben werde. Kalin versprach auch, dass die türkische Regierung die Wandbilder, Ikonen und die Architektur des historischen Gebäudes nicht beschädigen werde. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft verstärkte die Zusammenarbeit bei der Förderung des Kreativwirtschaftssektors mit den Philippinen. Indonesien und die Philippinen haben die gleiche Vision, die Kreativwirtschaft zu stärken, da die Kreativwirtschaft einer der Wirtschaftsmotoren ist. Dies teilte der amtierende stellvertretende Direktor für Ressourcen und institutionelle Angelegenheiten des Tourismus- und Kreativwirtschaftsministeriums, Franz Teguh, am Donnerstag, dem 22. Juli, im Webinar zum Thema Förderung Indonesiens und der philippinischen Zusammenarbeit in der Kreativwirtschaft in der neuen Normalität mit. In dem Webinar sagte Paulo Mercado, der Präsident und Gründer des philippinischen Kreativwirtschaftsrates, eine der Stärken der philippinischen Kreativwirtschaft sei die Personalabteilung. Indonesien ist ein potenzielles Land, um gemeinsam die Kapazität der Human Resources in der Kreativwirtschaft zu erhöhen. Die staatseigene Handelsfirma Indonesien, PT PPI, fügte eine Repräsentanz in Singapur hinzu, um die Exportmarktdurchdringung und die Geschäftsausweitung der staatlichen Unternehmen, der Handelsunternehmen zu erweitern. Dies teilte der Geschäftsführer von PT PPI, Fasika Hairul Zaman, am Freitag, dem 24. Juli in Jakarta, der Pressemeet. Hairul sagte, PT PPI und Legacy Singapore Holdings PTE Ltd. hat einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet, um eine PPI-Repräsentanz in Singapur einzurichten. Die soll dazu dienen, die Synergien zu schaffen, die den Kompetenzen und Potenzialen jedes Unternehmens entsprechen, wobei die Grundsätze der Wertigkeit, des gegenseitigen Nutzens und des öffentlichen Interesses weiterhin beachtet und gewahrt werden. Die Repräsentanz in Singapur wird zu einem Handelszentrum für Japan, Malaysia und China sowie für asiatische Länder und darüber hinaus insbesondere für Lebensmittel oder Gartenbauprodukte. Die australische Regierung hat 100 nicht invasive Beatmungsgeräte nach Indonesien geliefert. Als Teil eines kritischen medizinischen und Laborausrüstungspakets im Wert von 2 Millionen australischem Dollar oder 19,4 Milliarden Rupiah, um die Reaktion und Wiederherstellung von Covid-19 in Indonesien zu unterstützen. Diese medizinische Ausrüstung wird Indonesien an der Spitze der Covid-19-Reaktion unterstützen und ist ein Teil des Engagements Australiens, mit Indonesien zusammenzuarbeiten, um die Geschwindigkeit der gesundheitlichen, humanitären und wirtschaftlichen Reaktion sowie die Erholungsbedürfnisse in Indonesien zu unterstützen. Das Beatmungsgerät und die medizinische Versorgung sind ein Teil des australischen Covid-19-Reaktionspakets in Höhe von 21 Millionen australischem Dollar oder 203,7 Milliarden Rupiah für Indonesien. Diese medizinische Hilfe kommt zu der Übertragung des Programms für Covid-19-Aktivitäten im Wert von fast 45 Millionen australischen Dollar hinzu. Das Teil des australischen Entwicklungsprogramms für Indonesien mit einem Gesamtwert von 298,5 Millionen australischen Dollar ist. Der australische Botschafter in Indonesien, Gary Quinlan, teilte am Freitag, dem 24. Juli, der Pressemeet, dass Australien im Krieg gegen Covid-19 neben Indonesien stehe. Donny Monardo, der Vorsitzende der Einsatzgruppe zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie, im Namen der indonesischen Regierung würdigte und dankte für die Unterstützung der australischen Regierung bei der Beschleunigung des Umgangs mit COVID-19 in Indonesien. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei bietet in verschiedenen Regionen Online-Schulungen zur Herstellung von Nudeln aus Seetang an, um mehr neue Unternehmer in Indonesien hervorzubringen. Dies sagte der Leiter der KKP-Agentur für Forschung und Human Resources, Sharif Wijaya, in einer Pressemitteilung, die antara am Freitag, dem 24. Juli in Jakarta erhalten hatte. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei führte am 22. Mai eine kostenlose Schulung zur Herstellung von Algennudeln durch. Die Schulung wurde von der Agentur für die Fischerei, Bildung und Schulen von Medan in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Fischerei-Trainingszentrum und der Nichtregierungsorganisation Winner Perkasa Indonesia Unggul Excellent durchgeführt. 104 Teilnehmer aus verschiedenen Berufen in allen Regionen Indonesiens nahmen an der Schulung teil. Sharif sagte, dass Seetang eines der führenden Fischereierzeugnisse Indonesiens ist, das verspricht als Geschäftsmöglichkeit entwickelt zu werden. Dies liegt daran, dass es weltweit mindestens 550 Seetangsarten von rund 8000 Arten gibt, die in Indonesien gut wachsen können. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Wie folgt. Die erste Information kommt aus dem Bezirk Manokwari der Provinz Papua. Der Bezirk Manokwari in der Provinz West Papua wurde als eine der Regionen ausgewählt, um die Programme zur Entwicklung von Kakao und Kokosnuss zu erhalten. Dieses Programm ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der indonesischen Regierung und kanadischen Institutionen, nämlich der Nationalen Unterstützung für das lokale Investitionsklima oder der Nationalen Unterstützung für die Verbesserung der lokalen und regionalen Wirtschaftsentwicklung, NSLIC, NSELRAD. Die Indonesian Nachrichtenagentur Antara berichtete am Donnerstag, dem 23. Juli, dass das Projekt die Unterstützung beim Kapazitätsaufbau zur Verbesserung des Investitionsklimas und der lokalen Wirtschaftsentwicklung bietet. Insgesamt wurden 28 Bezirken oder Städte in Indonesien ausgewählt, um das Programm zu erhalten. Rund 700 Begünstigte, darunter die Regierung, Privatsektor, die Wirtschaft und Forschungseinrichtungen und die Mikro-, Klein- und mittelständischen Unternehmen, haben die Unterstützung durch mehr als 100 Schulungen, Trainingsprogramme und andere Arten technischer Unterstützung erhalten. Die nächste Information kommt von dem Bezirk Talaut der Provinz Nord-Sulawesi. Der Bezirk Kepulauan Talaut der Provinz Nord-Sulawesi exportierte erstmals Abaca Bananen Fasern oder Musa Textilis Nahyapan, um sie als Rohstoff für die Herstellung des Geldes des Landes zu verwenden. Der Leiter der Manado Quarantäne für Landwirtschaft, Doni Mukshadayan Saragi, sagte am vergangenen Montag in Manado, dass 6 Tonnen Bananenfasern mit einem wirtschaftlichen Wert von 194 Millionen Rupiah exportiert wurden. Es hat den Quarantänenprozess durchlaufen und ein Pflanzengesundheitszeugnis oder PC als Exportanforderungen erhalten. Doni sagte, in Tahuna sei eine Reihe von Quarantänemaßnahmen in der Landwirtschaft durchgeführt worden, um sicherzustellen, dass diese Exportgüter gesund und sicher seien. Die letzte Information kommt aus Trenggalek, Ossiava. Die Bezirksregierung von Trenggalek in Ossiava hat am Dienstag das Programm Kampung Tangguh Semeru in einer grünen Zone COVID-19 im Dorf Sumurup im Bezirk Bendungan eingeweiht. Da berichten zufolge kein Einwohner dem Coronavirus ausgesetzt waren. Der Bezirksleiter von Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, hofft, dass dieses Widerstands fähige Dorf die Beteiligung der Gemeinde anregen kann, um für ihre Gesundheit zu sorgen, während weiterhin eine saubere Lebenskultur praktiziert wird und das Gesundheitsprotokoll eingehalten wird. In der Zwischenzeit sagte Trenggalek-Polizeichef Doni Sembiring, das Dorf Sumurup sei einer der widerstandsfähigen Dorfpiloten geworden, da dieses Dorf im Fall Covid-19 immer noch steril sei. Der Polizeichef erinnerte daran, dass das Wesen dieses widerstandsfähigen Dorfes darin bestand, wie effektiv es im Umgang mit der Covid-19-Pandemie war. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Vergangenheit und Gegenwart beginnt mit dem historischen Ereignis am 25. Juli 1978, an dem das erste in vitro Fertilisationsbaby Louis Brown geboren wurde. Das Programm der in vitro Fertilisation, das von Robert Edwards und Patrick Steptoe initiiert wurde, gelang zum ersten Mal mit der Geburt eines kleinen Mädchens, Louis Brown, im Generalkrankenhaus in Manchester, Großbritannien, am 25. Juli 1978, als Tochter von Leslie und Peter. Louis Brown kam nach Mitternacht durch Kaiserschnitt mit dem Gewicht 2,27 Kilogramm auf die Welt. Obwohl es am Anfang viele Vor- und Nachteile in Bezug auf den IVF-Prozess gab, folgten viele Paare, die ein Fertilitätsproblem hatten, diesem Programm nach diesem Erfolg der ersten In-vitro-Fertilisation. In Indonesien war das erste IVF Baby Nugroho Karyanto. Er wurde am 2. Mai 1988 im Krankenhaus des Kinder- und Entbindungsheim Harapan Kita Jakarta vom ersten Team, das von Sudraji Sumapraja geleitet wurde, geboren. Zum historischen Ereignis am 25. Juli 1997, als Narayanan, der erste Menschen aus der indischen Unterschicht, zum Präsident von Indien gewählt wurde. Narayanan begann seine Karriere in Indien in der Nehru-Regierung. Er diente als Botschafter in Japan, Großbritannien, Thailand, die Türkei, China und in den Vereinigten Staaten. Er wurde auch von Nehru als bester Diplomat des Landes bezeichnet. Er trat in die Politik auf Veranlassung von Indira Gandhi ein und gewann 3 sukzessive Parlamentswahlen für Lok Sabha und diente auch als Staatsminister im Vereinten Kabinett unter der Regierung des ehemaligen Premierministers Rajiv Gandhi. Im Jahr 1992 wurde er zum 9. Vizepräsidenten ausgewählt und am 25. Juli 1997 zum Präsidenten. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 25. Juli 2000, als das Überschallflugzeug Concorde in Gonesse abstürzte. Ein Passagier-Überschallflugzeug der Concorde, das vom Charles de Gaulle Flughafen in Paris in Richtung John F. Kennedy Flughafen in New York startete, stürzte ab aufgrund eines Titanstücks des Continental Airlines DC-10 Flugzeuges, das auf der Startbahn Runway zurückgelassen worden war. Dieses Titanstück stach einen Flugzeugreifen und verursachte eine Reifenexplosion. Reifenfragmente trafen dann auf den Kraftstofftank, der Feuer fing. Als sich Feuer auf den linken Flügel vom Flugzeug ausbreitete, starb der Motor. Dann stürzte das Flugzeug in ein Hotel in Gonesse, Valdoise. Es wurde damals berichtet, dass 109 Passagiere sowie Flugbegleiter und 4 Hotelangestellte bei diesem Vorfall ums Leben kamen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Hey, tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Bye.
dan tak bersinar. Lemah sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Sino bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Indonesien und Großbritannien vereinbaren dieses Jahr eine gemeinsame Handelsstudie. Indonesien und Großbritannien haben vereinbart eine gemeinsame Handelsstudie oder JTR bis Dezember dieses Jahres abzuschließen, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, vor allem in den Bereichen Handel und Investitionen, zu verbessern. Diese Vereinbarung wurde bei der zweiten virtuellen JTR-Sitzung am 20. und 21. Juli dieses Jahres bekannt gegeben. Zuvor fand die erste JTR-Sitzung am 9. Dezember 2019 in London, Großbritannien statt. Der Generaldirektor für internationale Handelsabkommen, PPI Iman Pambagio, sagte als Vorsitzender des Treffens, diese Zusammenarbeit sei ein Beweis für das starke Engagement der beiden Länder für bessere Handels- und Investitionsbeziehungen. Die COVID-19-Pandemie und die unsichere globale Wirtschaftslage zwingen die beiden Länder dazu, die Zusammenarbeit zu verstärken, um Herausforderungen zu bewältigen und sich gleichzeitig auf eine engere, langfristige Partnerschaft vorzubereiten. Iman erklärte weiter, die Delegierten führten intensive Diskussionen über die neuesten Entwicklungen in der Wirtschaftspolitik der beiden Länder, die Identifizierung verschiedener potenziellen Sektoren, das Potenzial für eine Zusammenarbeit und es habe einen Austausch über bilaterale Handels- und Investitionsmöglichkeiten gegeben. Für die Zukunft wurden die beiden Delegationen ein Treffen mit Wirtschaftsakteuren aus beiden Ländern planen, nachdem sie zuvor einen Dialog mit den Wirtschaftsakteuren in den jeweiligen Rahmen durchgeführt haben. Laut Iman Pambagio sei der Input von der Unternehmerseite für die Vorbereitung dieser Studie sehr wichtig. Der Grund sei, dass die Geschäftsvertreter vor Ort am besten die Handelsmöglichkeiten und deren Verbesserung auch in Bezug auf die verabschiedeten Maßnahmen in dem jeweiligen Land absetzen könnten. Das indonesische Handelsministerium werde die indonesische Seite in der Handelsstudie vertreten, während die britische Regierung Vertreter des Ministeriums für internationalen Handel beauftrage. Nach Angaben der Behörde für Zentrale Statistik, BPS, mit Zahlen aus dem indonesischen Handelsministerium belegt Großbritannien den 22. Platz unter den indonesischen Exportländern und den 23. Platz auf der Liste der indonesischen Importländer. Der Gesamtwert des Handels zwischen Indonesien mit Großbritannien erreichte im letzten Jahr 2,4 Milliarden US-Dollar. Indonesien importierte nach Großbritannien Waren im Wert von 1,4 Milliarden und importierte britische Produkte im Wert von 1,0 Milliarden US-Dollar. Det var det brittiska invasionen i Indonesien i rätta imlästen jar cirka 78,6 miljoner US-dollar. Indonesien und Großbritannien unterschrieben am 16. Oktober 2019 die Leistungsbeschreibung TOL für die gemeinsame Handelsstudie JTR. Die Unterzeichnung der TOR erfolgte nach dem Austritt aus der Europäischen Union. Damit bestehenden guten Beziehungen zu Indonesien vorgesetzt und sogar verbessert werden können. Das war unser Indonesien.
Aku cinta padamu, terlalu sayang kepadamu. Aku lihat maaf di matamu, tak mungkin ku lukai hatimu. Kala ku lihat janji di hatiku, tak mungkin ku tinggalkan dirimu. Karena kaulah yang terindah.
Sie sind auch bei uns. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Wunderbares Indonesien. Die Provinz Ostjava besitzt viele interessante Naturreiseziele, die man nicht verpassen sollte. Exotische Strände, großartige Berge, Instagram-würdige Wasserfälle. Deshalb stellen wir Ihnen dieses Mal einen der schönen Reiseorte vor, nämlich den Niyama-Fluss. Obwohl der Name dieses Flusses typisch japanisch klingt, liegt dieser Fluss in der Tat nicht in Japan, sondern im Besole Dorf, Unterbezirk Besuki, Tulung Agung, Bezirkes Ostjava. Der Niyama-Fluss stammt aus den Wörtern Ni und Yama, was auf Japanisch Zwei und Berg bedeutet, also Fluss, der zwischen Bergen liegt. Der Niyama-Fluss hat die Tiefe von circa 2 bis 3 Meter. Die Schönheit des Flusses ist eindeutig. Die ungeordneten großen Berge, das klare Flusswasser und eine schöne Naturumgebung machen den Niyama-Fluss Instagram-würdig und strahlen Frieden aus. Touristen, die die Schönheit des Niyama-Flusses genießen wollen, sollten besser in der Trockenzeit ankommen. Denn in dieser Zeit werden die Steine klar und die Farbabstufung des Flusswassers sieht schön aus. Hingegen sieht das Flusswasser in der Regenzeit schmutzig aus und die Wasserströmung ist stark und gefährlich. Liebe Zuhörer, zum Niyama-Fluss zu gelangen, ist es nicht schwer. Man kann einfach der Ausschilderung folgen. Die Straße ist glatt und das Klima an diesem Ort ziemlich cool, da es viele grüne Bäume gibt. Außerdem ist der Zugang zu dem Fluss einfach. Es gibt keine offizielle Seite, die diesen Touristenort verwaltet, so dass man nicht bezahlen muss. Das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Wunderbares Indonesien. Heute laden wir Sie nach Binuang, Süd Kalimantan ein, die Schönheit der Höhle Batu Hapu zu genießen. Liebe Zuhörer, die Naturhöhle Batu Hapu liegt in der Nähe vom traditionellen Markt Binuang, genauer im Hapu Dorf, Distrik Hatungun, des Tapin Bezirkes, Süd Kalimantan. Sie ist nur 43 Kilometer von der Stadt Rantau und 154 Kilometer von der Stadt Banjarmasin entfernt. Da sie sich in der Mitte des Gebirges befindet, fühlt man diese schöne und frische Atmosphäre in der Umgebung. Der Wegzustand nach der Batu-Hapu-Höhle ist ziemlich gut. Man kann den Rundblick auf das traditionelle Leben im Dorf genießen und auch die Natur des Gebirges ist schön. Daher langweilt man sich nicht während der Fahrt. Nachdem Touristen im Touristenort ankommen, können sie ihre Verkehrsmittel auf dem verfügbaren Parkplatz in der Nähe vom Kontrollpunkt parken. Danach müssen die Besucher vom Parkplatz aus noch dutzende Treppen besteigen, um zu der Höhle, die in der Mitte des Gebirges liegt, zu gelangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Höhle Batu Hapu ist eine breite Karsthöhle mit großem Höhleneingang. Es gibt zwei Höhleneingänge, die mit der Betontreppe verbunden sind, sodass in diese Höhle leicht einzutreten ist. Auf dem Höhleneingang werden Besucher mit scharfen Steinen, die unterschiedliche Tönungen hervorbringen, begrüßen. Es ist ein bisschen gruselig, denn es ist dunkel. Aber wenn das Auge sich an das Licht der Höhle gewöhnt hat, werden Besucher wegen der Stalagmiten und Stalaktiten erstaunt sein. Der Anblick ist sehr schön zu verewigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Batu Hapu Höhle ist eigentlich während des ganzen Tages geöffnet. Trotzdem dürfen die Besucher nicht hinein, wenn es dunkel ist. Um die Schönheit der Karsthöhle zu genießen, müssen Erwachsene oder Kinder nur 2.500 Rupiah pro Person bezahlen, einschließlich am Feiertag, da an diesem Ort keine Kioske und Imbissstände zur Verfügung stehen, sollten Besucher ihre eigenen Speisen und Getränke mitbringen. Das war wunderbares Indonesien mit der Höhle Batu Hapu. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über die Studenten der UMM, die ein Gießgerät basierend auf künstlicher Intelligenz entworfen haben. Studenten, die dem Team des Programmes für Sozialen Dienst oder PMM Bakti Munegri aus der Universität Muhammadiyah Malang UMM angeschlossen sind, haben ein automatisches Gießgerät im Dorf Tanggu in Großdorf Sekarsari des Unterbezirkes Sekargadung in Purworejo, Bezirk Derstad Pasuruan, Osiafa, Erfunde. Dies ist Gerät verwendet ein intelligentes System, das auf künstlicher Intelligenz basiert, indem es mit dem Bodenfeuchtigkeitssensor als Entscheidungshilfe verbunden ist, um die Wasserpumpe einzuschalten, damit die Bewohner Pflanzen gießen können. Der Teamkoordinator Charisma Muzaki Gufron sagte, die Idee des automatischen Gießgeräts entstand in Zusammenarbeit mit dem Dorf Tangguh in Sekarsari. Das Programm Widerstandfähiges Dorf oder Dorf Tangguh ist eine Idee von der Regierung zusammen mit der indonesischen Polizei, um COVID-19-Pandemie zu überwinden. Diese Aktivitäten sind unter anderem die Durchsetzung der Gesundheitsprotokolldisziplin, die Schaffung der Ernährungssicherheit und die Reduzierung der Kriminalitätszahl. Darüber hinaus entstand der Gedanke des automatischen Gießens auch wegen des derzeitigen Zustands der Pflanze. Nach Charisma sehen viele Pflanzen in der Grünanlage nicht gut erhalten aus, da niemand sie gießt. Im Einklang mit dem Ziel des widerstandsfähigen Dorfes erstellte das Team UMM eine automatische Bewässerung, damit die Pflanzen erhalten und gut gepflegt werden. Die betroffenen Pflanzen sind Wasserspinat, Rotspinat und Tomate. Sie können von der einheimischen Gesellschaft direkt konsumiert werden. Automatische Gießgerät zu erstellen, verwendete das Team UMM einige intelligente Unterstützungsgeräte, beispielsweise den Arduino Uno. Dieses Gerät ist programmiert, um festzulegen, ob die Wasserpumpe ein- oder ausgeschaltet werden soll. Es gibt auch ein Relaisgerät als Ausbrecher und elektrischer Stecker, der an eine Wasserpumpe angeschlossen ist. Danach arbeitet der Bodenfeuchtigkeitssensor als Maß für den Bodenfeuchtigkeitswert. Arduino Uno wird mit Hilfe der künstlichen Intelligenz mit der Fuzzy-Logik in Betrieb genommen, indem er das Maß für die Bodenfeuchtigkeit in drei unterteilt, nämlich trocken, mittelmäßig und nass. Laut Charisma beruht der Vorteil dieses Geräts auf dem Gießsystem. Dieses Gerät wird basierend auf reale Daten der Bodenfeuchtigkeit gießen oder nicht gießen. Es wird erwartet, dass das automatische Bewässerungssystem den Prozess für Pflanzenentwicklung begünstigt, sodass die Pflanzen gut geerntet und von einheimischen Gesellschaften genossen werden können. Deshalb kann es die Ernährungssicherheit, insbesondere während dieser Pandemie, unterstützen. Das war dies und das. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Sulit ku melangkah pergi bila kau masih di sini. Gagal diriku melupa tiap engkau menyapa. Aku masih menyayangimu, aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Telah ku hapus fotomu dari bingkai di kamarku, tapi masih ada wajahmu singgah di mimpi. Cinta padamu, bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Oh, yeah. Selalu kau buatku
Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Haben Sie Lust heute ein indonesisches Kronjonglied zu hören? Heute werden wir ein Kronjonglied mit dem Titel Kronjong Kemayoran für Sie spielen. Das Lied Kronjong Kemayoran ist ein Lied aus Betawi oder Jakarta. Es wurde wie ein Gedicht geschrieben, das der Tradition der Betawi entspricht. Das Lied ist ohne zu wissen, wer der Komponist ist. Aber das Lied ist bei Indonesiern sehr beliebt. Es gibt einige Genres von Kronjong Kemayoranliedern, die oft gesungen werden. Alle Genres haben jedoch ein Ziel, nämlich Freude zu unterhalten und zu beschreiben. Liebe Musikfreunde, hier ist das Kronjonglied Kronjong Kemayoran, gesungen von Asri Sarju. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Jadi debutan, la 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 la.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.